zum Kaffee.
Geboren im Iran, nachher aber zu Kuwait gelebt, von hier einen Haufen internationale Kontakte geschlossen, später durch ganz Europa gereist, dann zu Wallis gekommen. Der Mohamed Fatokhon ist heute zu Gast bei einer Sendung zum Kaffee. Guten Tag und herzlich willkommen.
Guten Tag.
Ganz ein interessantes Kapitel. Also ich muss das erste Mal sagen, ihr habt ganz ein interessantes Leben allgemein. Man könnte wahrscheinlich ein Buch schreiben.
Das schon.
Ich
habe das in Planung.
Ah, ja. Das in Planung. Ja, oh, sehr schön. Ein Kapitel, das ich auf jeden Fall ansprechen wollte, ist der zweite Golfkrieg, den ihr als politischer Gefangener erlebt habt, damals in Gefangenschaft genommen, weil ihr wegen einer Religion ein Schiit war. Ihr seid dann ins Lager gekommen. Wie war das?
Es war so, es war nach dem zweiten Tag als Befreiung der Kuwait in dem Persischen Golf, der zweite Golfkrieg. Ich war erste von den ersten, wo die bin verhaftet durch den Saudi-Arabien-Soldat. Und natürlich, als die Saudi-Arabier diesen Gegenteil von uns im Religion und im Glaube, und dann vor denen, die Schiiten sind der Gegenteil von denen, dann bin ich verhaftet einfach und bin ich in dem Lager gebracht, in dem Würste dahin. Dann habe ich da gesehen, die waren am Anfang vielleicht 200, aber am Schluss waren wir 800 Personen.
800 Personen 800 in der Sahara.
In der Sahara, da war kein Strom, kein nichts, nur die haben mit dem Netzen neben der her und rum. Und wir waren in den Netzen da, keine Platz. Die haben uns alle gepresst aufeinander zum Setzen. Und wir waren erst Wochen gar keine so was zum Trinken oder was zum Essen, schlecht behandelt.
Eine ganze Woche kein Trinken, kein Essen.
Das war mehr als Woche, aber weil die Erinnerung ist schlecht auf dem, das war eine ganz schlechte Erfahrung. Und es war wirklich mehr, dass ich war 90 Kilo, am Schluss war ich 60 Kilo. Ich konnte nicht mehr aufstehen.
Wow.
Und dann Zufall, eine amerikanische Petroleum, die haben Licht gesehen in dem Sahara und die sind vorgekommen zu uns. Dann haben gesehen, aha, das sind arabische Soldaten mit Gefangenen. Und ich glaube, durch denen sind die Rote Kreuz angemeldet. Am zweiten Tag, der Rote Kreuz waren da. Und ich erinnere mich immer noch bis heute auf dem einen Schweizer Professor. Er war da und er hat uns gesehen und hat wie ein Kind geweint. Und ich habe ihn hier gesucht durch den Rotkreuz, aber die haben gesagt, die dürfen keine Informationen über die Mitarbeiter geben. Leider, ich konnte ihn nicht mehr sehen. Und es war interessant, er hat sofort alle internationalen Human Rights Gruppen angemeldet und sofort mit dem Wasser, Brot, Medikamenten vorgekommen. Er selber hat einer nach anderen mit Wasser, mit Essen, mit Medikament. Und er hat geweint, er konnte auf sich nicht kontrollieren. Wow. Er hat die Soldaten gefragt, euch seid Menschen und die sind Menschen, was ist die Differenz? Dann habe ich ihm im Englisch gesagt, unsere Schuld ist, dass wir sind andere Religion als denen. Aha. Oder andere Glauben, nur das, sonst wir haben keine andere Schuldige hier.
Das ist ja wahnsinnig. Aber wenn Sie, am Anfang haben Sie gesagt, war das ganz, ganz eine harte Zeit, dass Sie kein Wasser, kein Essen, nichts hatten. Sie haben 30 Kilo abgenommen. Wie war das in der Zeit? Was geht einem durch den Kopf? Denkt man, man stirbt?
Wir waren bereit, dass wir sterben, weil da war viele so wo die gestorben in diesem Zeit.
Sind viele neben Ihnen?
Ja, die ganze Woche war die Leiche neben mir oder neben anderen Kollegen, wo die waren schon tot. Und dann am Schluss, die haben entschieden, dass die Leichen wegwerfen in dem Sahara irgendwo. Da war ein Kind, wo 13-jähriger alt war. Und die haben ihn irgendwo geworfen draußen und das war. Und dann habe ich das alles erlebt, eine nach andere. Und dann nachdem, dass der Schweizer Rotkreuz uns gefunden und hat uns, mir und die anderen registriert, die konnten nicht mehr uns umbringen und konnten die uns auch nicht frei zu Fuß lassen, weil wir sind jetzt die einzige Beweise auf denen, was die ganz gemacht haben. Mhm. Und wir kennen den Sultan jetzt mit Namen, mit alles, wir kennen alle Informationen, hey wir. Dann die haben entschieden, die Hälfte nach Irak. Ich war eine von den Leuten, wo die mir in dem irakischen Grenze geworfen. Das war auch eine tote Strafe, weil ich bin ein Iraner und im irakischen Grenze und wir haben über 10 Jahre Krieg mit Irak gehabt. Wow. Was mache ich da? Ja. Und wieder zum Glück da in dem Grenze waren die internationales Rotkreuzkomitee und ich bin zu denen direkt gegangen. Dann habe ich gesagt, los, ich bin ein Iraner, ich habe Angst, ich weiß nicht, was ich hier mache und jetzt euch sind verantwortlich für meine Sicherheit. Also wir machen das Beste. keine Sorge. Und genau die haben das gemacht. Die haben mir geholfen und weiter die Geschichte vorgegangen. Das ist eine ganz lange Geschichte. Wenn wir jetzt darüber reden, wir brauchen x Stunden, ich glaube. Aha,
aber auf jeden Fall hat das Rotkreuz definitiv gerettet. Wie es dann weiter ist gegangen und wie er überhaupt in die Schweiz bzw. in die Wallis ist gekommen, das erzählt uns der Mohamed Fotokani. Hier geht noch ein bisschen Werbung.
Zum Kaffee.
Er hat wahnsinnige Zeit erlebt, der Muhammad Fatakhan, als politischer Gefangener im Zweiten Golfkrieg. Nachher aber hat das Rote Kreuz hat sie gerettet quasi. Man hat sie über die Grenze geworfen in den Iran. Und das Rote Kreuz hat sie quasi gerettet. Also wie muss man sich das vorstellen?
Die Rote Kreuz, die haben mir vorgestellt, ob ich nach Europa gehen oder Amerika. Die helfen mir, bringen mir da.
Zwei Vorschläge, entweder Europa oder Amerika.
Dann habe ich gesagt, nein, ich brauche nicht nach Amerika oder Europa. Ich habe ein Heimatland, ich gehe nach Iran. Die haben gesagt, du würdest das nicht wünschen. Wir wissen, was das los ist. Und für mich war Iran die Heimat gestimmt. Ich habe nie die Heimat besucht oder gekannt, aber war für mich die Heimat. Und dann habe ich gesagt, gut, du bist frei zum Entscheiden, wo du gehst. Am Schluss, die haben mir geholfen, bin ich nach Iran gegangen. Und ich war 4 Jahre im Iran, dann habe ich gesagt, nein, da kann ich nicht leben, weil auch war ich im Iran ein interessantes Mensch vor denen. Ein Mann, der redet Arabisch, Englisch, Persisch, Kurdisch, mehrere Sprachen. Und jetzt kommt einfach im Iran, sucht sein, ich bin ein Iraner. Vor denen, die haben Angst gehabt, dass ich von den Mujahideen aus dem Irak oder eine amerikanische Spionage bin ich, oder vor wer irgendwie arbeite. Ja, dann war ich leider immer unter Druck und immer befragt. Jede Woche muss ich im Geheimnis anmelden und so. 4 Jahre die Geschichte gedauert, dann habe ich gesagt, nein, das ist kein Leben für mich, leider. Und wirklich sagen, ich habe da mir als Fremde gefunden. Bin ich am 21. September 1996 hier im Schweiz gekommen. Und hier im Schweiz bin ich von der Rotkreuz total enttäuscht. Die haben mir gar nicht geholfen. Die haben mir so freigelassen. Nur halt, die haben mir einfach eine Bestätigung gegeben, dass ich war von bis im politische, militärische Gefängnis. Aha. Aber normalerweise, die sollten mir helfen. Und alle, wo die im Gefängnis waren, in dem Krieggolf waren, die sind beschädigt mit dem Geld. Ich bin bis heutiges, nach 15 Jahren, kein Franken bezahlt. Jetzt, die wollen entscheiden, dass wir zurückbezahlen vor der Allerschein. Letzte Telefon war Zufall gestern mit dem internationalen Rotkreuz in Genf.
Aber wie haben Sie sich dann, wenn Sie dort damals in die Schweiz gekommen sind, ins Wallis, und keine Unterstützung haben, wie haben Sie sich durchgeschlagen?
Ich habe die Unterstützung von der Schweizer Kantonal und Bern und BDBFF bekommen. Dass die haben mir eine Wohnung gegeben, Kurs, Medikamenten oder wie man sagt, Krankenkasse und weiter. Die Schweiz hat mir beschützt, nicht der Rote Kreuz. Und dann die haben meine Geschichte auf dem Untersuchung gebracht in Bern, dass sie schauen, ob ich recht als Politiker Asyl bekomme oder bekomme ich überhaupt recht. Und leider, das Schlimmste war, die Geschichte hat 8 Jahre lang genommen, die haben keine Entscheidung getroffen.
Wow.
Vielleicht die haben als provisorisch eine negative Entscheidung, aber nachher dann die Geschichte vorgegangen. Aber an diesem Seite habe ich gesehen, das bringt mir nicht. Ich habe angefangen auf dem Bau. Als Handlanger, dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht, was ich suche. Dann habe ich eine provisorische maschinische Permin gemacht, das ist als Maschinist bestätigt auf dem Bau und so weiter. Dann bin ich als Störermonteur, dann habe ich als selbstständiger Störermonteur, bis heute bin ich auch selbstständiger Störermonteur, durch viele verschiedene Firmen in Schweiz. Ich habe hier in Wallis oder in Bern oder Genf oder Lausanne Störer überall montiert, ganze Saison. Wenn wir weniger Arbeit hier im Wallis gehabt im Winter, bin ich nach Bern oder nach Lausanne oder nach Genf oder so weiter.
Also man kann eigentlich sagen, dass Sie selbstständig sich Arbeit gesucht haben, dass Sie selber versucht haben, sich Fuß zu fassen und das nicht nur mit einem Beruf, sondern Sie haben quasi gesagt, ich brauche mehrere Varianten, dass ich hier gut überleben kann.
Wissen Sie, ich habe das gefunden, dass das hier in Europa, man mit einem Beruf kann nicht sagen, ich bin sicher auf dem Arbeitsmarkt. Dann habe ich Maschinenpermin gemacht. LKW-Permin gemacht, Taxi-Permin gemacht, mit dem OBS-Bank einen Kurs gemacht wegen Aktien und Börsen und so weiter. Dann habe ich jedes Winter, wo ich Zeit gehabt habe, ich einen französischen Kurs, italienischen Kurs, Sprachenkurs, dass ich kann wirklich die Leute kommunizieren und ich mich mit denen mischen und dann Arbeit finden und rausbringen.
Aber das ist ja wahnsinnig. Also ich denke jetzt gerade für Sie ist das ja schon eine riesen Herausforderung, mehrere Berufe, mehrere Sprachen. Sind Sie ein Mensch, der so viel Disziplin und Willen und Energie hat, dass Sie ein Ziel haben, ein Visionär sind und sagt, ich will das erreichen und sich dann 150% in das hineinlegen können? Weil ich denke, es gibt viele Menschen, die sind ganz anders als Sie.
Es ist so, es ist immer das Richtige, dass man will. Willen und nachgehen das, was er glaubt. Und ich bin von dem Typ, jedes Mal, wo ich unten falle, ich stehe auf und stolz und vorschaue und gehe vorwärts. Interessiert mir nicht, was die anderen sagen. Aber mir interessiert, dass ich die Ziel, wo ich hinten schaue, das bringe und gehe. Darum heute viele hier im Oberwallis mir kennen unter dem Namen von Mohammed. Dann, aha, da ist Mohammed, kommt, Mohammed geht. Mohammed Montor, Stormontor, Bauarbeiter, verschiedene Export, Importor, überall. Wo ich kann ein Brot, ein saubere Brot, ich meine, aufgepasst auch. Nicht jedes Geschäft ist meine Seele, nein. Und ich gehe die Sache, wo ich glaube, nach.
Zum Kaffee.
Das Gast heute bei einer Sendung ist der Mohammed Fatah Khan. Er hat unglaublich viel erlebt in seiner Karriere. Er war lange politischer Gefangener im Zweiten Golfkrieg, dann durch ganz Europa gereist, schlussendlich in die Schweiz gekommen, häufig Berufe gelernt, hat ganz viele Sprachen und jetzt lebt er hier eigenständig. Mohammed Fatah Khan, ich möchte noch einmal kurz zurückgehen zu der Zeit im Zweiten Golfkrieg, als Sie politischer Gefangener waren. Ein wirklich sehr eingreifendes Erlebnis, wo Sie Tote neben sich gesehen haben, nichts zu trinken hatten. Ist das nicht ein Trauma, dass man den Rest des Lebens mit sich trägt, auch heute noch hier in der Schweiz?
Wissen Sie, es ist ein Albtraum, aber es gibt eine, wenn ich in der Vergangenheit lebe, dann komme ich nie wieder raus. Und es gibt, das ist Beweis, dass viele Leute, die im Gefängnis waren, oder politische Gefängnis, nach dem Gefängnis, die haben sich beruhigt mit dem Beruhigmittel oder mit Alkohol oder Drogen oder so weiter. Aber ich als Fatah Khan Mohammed, als Familienvater, ich habe vier Kinder, dass ich muss vor denen sorgen und das versuche, das Beste machen, dass denen in dem Richtiges wegbringen. Und meine Familie beschützen, nicht, dass ich sitze den ganzen Tag und in der Vergangenheit denke.
Mhm. Wie machen Sie das dann konkret?
Oder ich versuche, die Sache, die Geschichte darüber gar nicht denken. Und wenn denken, darüber lachen, weil da waren Experten, da waren Leute in dem Gefängnis, die waren gut ausgebildet. Dann die haben uns immer gesagt, das ist jetzt eine schlechte Seite nach der Befreiung in diesem Gefängnis. Das wäre eine schöne Erinnerung, wo wir darüber lachen, wie wir waren schmutzig, wie wir konnten nicht trinken, wie wir haben alles was erlebt am damals.
Aha. Also Sie versuchen es mit Humor, aber trotzdem denke ich mir ja, manchmal kommt ja die Seele ins Spiel, wenn der Verstand ausgeschaltet ist, zum Beispiel in Träumen, im Unterbewusstsein. Hatten Sie da nie Nachwirkungen von
Doch.
Dieser Zeit?
Wissen Sie, es kommt, wenn ich in diesem Zeit komme, die körperliche Urzeit, wenn ich komme zurück an diesem Zeit, wo an dieses Jahr war, an dieses Monat, ja. Dann vielleicht bin ich traurig.
Aha.
Jedes Jahr bin ich traurig. Oder vielleicht bin ich ein wenig aggressiv, nicht so aggressiv, aber vielleicht reagiere ich schnell auf die Sache. Aber trotzdem, ich versuche immer, dass ich Kontrolle auf mich behalte, dass ich mich kontrolliere, schnell wie möglich, dass ich zurückkomme, wenn ich Nerven bin oder irgendwie auf die Phase kommen von damals, was hat passiert.
Mhm. Schätzt man das Leben auch mehr nach seinem Erlebnis? Also jetzt gerade einfach das am Leben sein, das Essen, das Trinken, das Gesundsein. Schätzen Sie das mehr seit diesem Erlebnis?
Sicher, man muss jetzt bedanken sich und die Gott, dass er jetzt lebt heute in Ruhe und lebt im Schweiß problemlos und kann arbeiten und die Brot heute finden, als wäre in dem Lager, wo wir waren, wo wir keine, nicht zum Trinken oder Essen oder wir konnten gar nicht reden. Das war alles Verbot damals auf uns.
Wahnsinnig. Ich glaube, das kann man sich, ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist wahnsinnig. Sie haben aber, wie Sie selber sagen, nicht zurückgeschaut, sondern nach vorne und sehr, sehr viel aus Ihrem Leben hervorgeholt. Sie haben es bereits angedeutet, Sie sprechen unglaublich viele Sprachen. Einige haben Sie sich in der Kindheit angeeignet. Einige hier, währenddem Sie in der Schweiz waren, Sie haben hier Italienisch und Französisch und Deutschkurse. Das haben Sie alles gemacht. Selber, oder?
Es ist so, wenn ich hier war, der Erste, was hier richtig war, dass ich Deutsch lerne, dass ich kann arbeiten. Dann habe ich die deutsche Sprache gelernt. Und dann war richtig, das habe ich gesehen, ich arbeite in Genf, Lausanne, ich muss Französisch kennen. Dann habe ich hier im Migros beim Kurs angemeldet, dann habe ich einen Grundkurs, das ist der Anfang, dass ich verstehe, was die Leute wollen oder was ich will mindestens. Dann habe ich Italienisch, dann eigentlich Französisch und dann mit dem Kommunikation mit den Leuten habe ich mehrere Wörter gelernt. Oder lass ich besser sagen, ich sehe meine Zeit als Gold, goldene Zeit. Denn ich versuche im Golden das mindestens etwas lernen am Leben. Egal, ob das ein kleines Wort ist oder irgendwas, dass nicht, dass meine Zeit so einfach gratis geht, ohne dass ich was lerne oder was ich produziere oder was ich kann bieten oder geben. Oder lass ich sagen, einfach so Luft geht. Das will ich nicht.
Mhm. Ja, wahnsinnig. Aber Sie würden sich wahrscheinlich schon auch ein bisschen als Sprachtalent bezeichnen, denn Arabisch und Deutsch, das sind Welten.
Gut, Arabisch, das habe ich im Kuwait gelernt, weil wir haben Schule auch auf Arabisch gemacht. Mhm. Und die arabische Dialität gibt verschiedene Dialität. Ich bin, wenn hier alle, wer die mir kennen, von den Arabern, niemand glaubt, dass ich ein Iraner bin, weil die Iraner schwierig zum Arabisch lernen. Mhm. Und wenn lernt, dann hat man versteht das aus der Sprache. Aber hier niemand akzeptiert, dass ich ein Iraner von den Arabern, wo die hier sind, weil ich rede die Muttersprache von denen. Das ist der Vorteil. Und dann die Englisch, das natürlich in Schule. Und die Kurdisch, natürlich ist das die Muttersprache. Und die Persisch auch Muttersprache. Mehr ist dann 6, 7. Und dann die Deutsch und Französisch gut. Wie man sagt, ich hoffe, dass ich als eine integrierte Ausländer, bin ich vor dem Gesetz, bin ich keine integrierte Ausländer, ich glaube.
Mhm, wahnsinnig, aber sehr interessant. Der Mohamed Fatakan bleibt noch bis zu Gast und im letzten Teil nehmen wir noch ein bisschen mit in Gis ganz private Hobby, nämlich in Antiquitäten. Gast bist der Mohamed Fatakan, der neben Reisen, Sprachen und Berufen lehren auch noch ein grosses Hobby, eine grosse Leidenschaft hat. Und das sind Antiquitäten. Mohamed Fatakan, war das schon immer so? Haben Sie das aus Ihrer Familie mitgenommen? Oder?
Schon, das habe ich immer mitgehabt und bis heute, ich lebe mit das.
Also schon als junger Teenager?
Als Junge hat es immer Antiquitäten gesammelt. Alles, was alt war, hat mir interessiert.
Ehrlich?
Bis heute. Und jede Werbung auf dem Antiquitätenmarkt bin ich der Erste, wo da geht. Von Martini bis Thun, hier im Wallis, überall. Und viele Antiquitäten, die kennen wir und immer, die geben wir exklusives Extrapreise.
Also Sie, ja, das ist ja spannend. Also Sie sind hier ein richtig bekannter Antiquitätenstück Ergatter. Das heisst, dass Sie sind hier jeden Samstag auf dem Flohmarkt in Brieg.
Und schon.
Sie wissen, jetzt gibt es dann in Visp auch noch einen Flohmarkt. He?
Das finde ich immer auf dem E-Mail. Ich schicke mir E-Mail. Ja, die melden nicht.
Also Sie sagen, das war schon als Kind eine grosse Leidenschaft für Sie. War das so ein spezielles Erlebnis, das Sie gemacht haben, da Sie fasziniert waren?
Wissen Sie, mit den Antiquitäten unten in unseren Ländern ist verboten. Okay. Das muss jeder, der ein Stück besetzt, das muss in dem Regierung abgeben oder im Museum. Wenn jemand erwischt mit solchen Sachen, da gibt große, große, wirkliche Strafe, kann er lebenlang im Gefängnis gehen.
Auch wenn es nur ganz kleine,
egal, ich will keine Rolle, was das ist. Ich will keine Rolle, wie groß, wie klein ist das. Das ist wirklich streng und Verbot ist. Und gut, ich habe immer in dem Museum gegangen, die Sachen geschaut. Ich bin in anderer Welt, wenn ich bei einem Museum reingehe. Oder etwas, ein altes Stück sehe. Das ist eine andere Welt für mich, als ich als Person.
Was ist Ihr Lieblingsstück, das Sie haben?
Oh, ich habe Schweizer Uhren, Schweizer alte Waffen, ganz, ganz alte. Ich habe Bilder. Aha. Ich habe Rasierapparaten mit Hand.
Nee.
Ja. gut, im Keller habe ich so viel habe ich, das kann ich nicht mehr zu Hause drin.
Eben, ich wollte gerade sagen, wo stellen Sie diese Stücke in Ihrer Wohnung auf?
In der Wohnung, auf der Wand, wenn man reinkommt. Es ist wie in einem Museum reingekommen. Anfang die Lampen oben, die sind alt, die Luster beste, der wo durchgeht und so weiter. Aha. Man kann das sehen, Schwerden, Messer und so, ganz altes. Aha. Alles auf der Wand habe ich platziert. Und es ist ein schönes Bild, wo mir persönlich gefallen, aber wenn die anderen nicht gewartet sind, die hat meines Problems, aber gefällt mir persönlich.
Ja, sehr schön. Und dann sind Sie also regelmäßig, wenn Sie mal frei haben, eben auf der Suche nach einem neuen Stück. Gibt es so eine Geschichte vielleicht zu einem Stück, dass Sie sehr, sehr lange ein spezifisches Stück gesucht haben, oder gehen Sie einfach mal drauf los und was Ihnen gefällt, das kaufen Sie?
Ich suche immer und wenn ich ein Stück sehe, das kann ich meine Bude, das kann ich das kaufen, kaufe ich das gerne. Wenn ich nicht kaufe, dann das macht mir traurig, aber aha, ich versuche immer.
Was sagen Ihre vier Kinder? Sind die auch Antiquitäten-Fans?
Ja, die sagen, Papa ist halb verrückt.
Papa ist wahnsinnig. Ja, ein bisschen wahnsinnig sind Sie definitiv, Mohamed Fatakhan. Es war sehr interessant, dass Sie heute bei uns zu Gast in der Sendung zum Kaffee waren. Vielen lieben Dank. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, hier natürlich in der Schweiz und was immer Sie erleben. Vielen lieben Dank.
Danke vielmals.